Wir wollen fortsetzen. 1. Könige 19, ab Vers 1. Und Ahab berichtete der Isabel alles, was Elia getan hatte und alles, wie er alle Propheten mit dem Schwert getötet hätte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so hinzufügen, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dein Leben, dem Leben von eines ihnen gleich mache. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen und kam nach Beerseba, das zu Juda gehört, und er ließ seinen Knaben dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er bat, dass seine Seele stürbe und sprach, es ist genug. Nimm nun, Herr, meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich nieder und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Und als er hinblickte, siehe, da lag zu seinen Häupten ein Kuchen, auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Und er stand auf und aß, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging daselbst in die Höhle und übernachtete daselbst. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm, und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Und er sprach, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich allein bin übrig geblieben. Sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Und er sprach, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein Wind, groß und stark, zerriss die Berge und zerschmetterte die Felsen vor dem Herrn. Aber der Herr war nicht in dem Wind. Nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herr war nicht in dem Erdbeben. Nach dem Erdbeben ein Feuer. Der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Säuselns. Und es geschah, als Elias hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm also, was tust du hier, Elia? Und er sprach, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen, deinen Propheten mit dem Schwert getötet, und ich allein bin übrig geblieben, sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Und der sprach zu ihm, geh, kehre zurück deines Weges nach der Wüste von Damaskus, und wenn du angekommen bist, so salbe Hazael zum König über Syrien. Und Jehu, den Sohn Nimsis, sollst du zum König über Israel salben, und Elisa, den Sohn Safats von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entrinnt, wird, den wird Jehu töten, wer dem Schwert Jehus entrinnt, den wird Elisa töten. Aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich vor dem Baal nicht gebeugt haben, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Wir haben heute Morgen die Vorgeschichte ein wenig beleuchtet, diesen gewaltigen Sieg dort auf Karmel, wo Gott das Herz des Volkes Israel umgewendet hat, ihm nach. Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia hatte den größten Triumph seines Lebens hinter sich. Die Baalspropheten waren getötet. Und Gott konnte jetzt wieder segnen. Wir haben gesehen, wie Elia gebetet hat, wie Gott sein Gebet erhört hat und wie Ahab scheinbar unverändert essen und trinken konnte und dann nach Israel fuhr, um dort dann auch zu seiner Frau zu berichten, was dort geschehen war. Wir haben daran gedacht, dass es gefährlich wird, wenn wir als Kinder Gottes und auch als solche, die für den Herrn arbeiten, Erfolg haben. Besonders dann, wenn wir uns selbst sehen im Spiegel unserer Glaubenserfahrungen, da lauert Gefahr. Wir haben dann gedacht, dass Feindschaft, Kampf und Widerstand uns irgendwie wachhält, nah bei dem Herrn. Das ist gesund für das Glaubensleben. Katrin Seibel, die erinnerte mich an ein Zitat aus dem Buch von Benedict Peters über George Whitefield. Dieser Mann, der so begabt war und der solch einen Erfolg hatte, dem zig und Hunderttausende, kann man sagen, zugehört haben, durch den Tausend zum lebendigen Glauben gekommen sind. Er schreibt einmal in sein Tagebuch: Ich preise Gott für die zahlreichen Zurücksetzungen, die ich erfahren habe. Es ist gut für mich, dass ich durch meine nächsten und liebsten Freunde hintergangen, verachtet, kritisiert, verleumdet, verurteilt und abgesondert worden bin. Dadurch habe ich die Treue dessen kennengelernt, der der Freund der Freunde ist, und habe gelernt, mich mit dem Wissen begnügen zu lassen, dass er, vor dem alle Herzen offen und dem alles Begehren bekannt ist, jetzt alles sieht und der nach allen die Aufrichtigkeit meiner Absichten erkennen lassen wird. Der Mann hat diese Erfahrung gemacht. Einer, der menschlich gesehen unwahrscheinlich populär war, aber der auch viel Feindschaft erlebte, viel Neid von anderen Brüdern und Widerstand. Er hat gelernt, sich zu begnügen, die Zustimmung des Herrn zu haben, und er sagte, es ist gut für mich, wenn ich das alles erlebt habe, das ist gesünder für meinen Glauben. Hier finden wir also jetzt Elia, von dem wir im letzten Kapitel gesehen haben, wie er wie ein Fels stand für den Herrn, für seine Ehre eintritt, der vor Gott stand, aber plötzlich fluchtartig das Land verlässt, weil eine Frau ihm droht. Jemand hat einmal gesagt, der größte Glaube und der schwächlichste Unglaube sind oft nicht weit voneinander entfernt. Und das kann man hier bei Elia sehr, sehr gut beobachten. Kapitel 18, da stand er auf der Höhe seines Glaubens, könnte man sagen. Ein Kapitel später ist davon nicht mehr viel zu sehen. Auch im Neuen Testament finden wir ein Gegenstück oder eine Entsprechung in Petrus, der auch bekennt, für den Herrn in den Tod gehen zu wollen, der mutig sein Schwert schwingt, um den Malchus das Ohr abzuschlagen, aber der ein paar Minuten später völlig schwach wird, nur weil ein Mädchen ihm eine Frage stellt: Hör mal, kenne ich dich nicht? Bist du nicht auch einer von denen, die mit Jesus waren? Nichts mehr von seinem Mut und von seinem Vertrauen zu sehen. So sind wir. Nun, was war geschehen, dass der Elia hier in Kapitel 19 so zusammenbricht? Nun, Ahab kam wahrscheinlich ziemlich gut gelaunt von dem Essen, vielleicht auch tief beeindruckt von all dem, was er erlebt hat an diesem Tag, nach Hause. Und er berichtet die Tagesereignisse seiner Frau. Aber die Frau war überhaupt nicht begeistert davon, sondern die hat wahrscheinlich sehr starr geguckt und hat nur noch einen Spruch auf Lager gehabt. Sie hat blutige Rache geschwört. Sie sendet dann einen Boten zu Elia und sagt dann mit anderen Worten: Ich gebe dir noch 24 Stunden Zeit und ein bisschen Kopfkürze. Eigentlich war das ja eine blinde und dumme Reaktion der Isabel. Denn wenn sie wirklich die Absicht gehabt hätte, den Elia zu töten, dann hätte sie den Boten beauftragen können, ihm sofort den Kopf kürzer zu machen. Aber sie warnt ihn. Wahrscheinlich hat sie überhaupt nicht überlegt, was sie hier tat. Man könnte fast darin einen freundlichen Wink des Herrn sehen, dass Elia doch merkt, der Herr, der wacht über mein Leben. Er hätte ja diese Torheit der Isabel durchschauen können. Aber wir lesen in der Bibel, als er das sah. Und da sehen wir, wie seine Blickrichtung sich verändert hat. Er steht nicht mehr vor dem Herrn, er sieht nicht mehr auf ihn, sondern er sieht auf die Umstände. Und hier in diesem Fall auf das Thron eine Frau. Er macht sich auf um seines Lebens willen. Er hat nicht mehr die Ehre Gottes, die er sucht, vor Augen. Er hat auch nicht mehr das Wohl des Volkes Israel vor Augen, sondern von Selbstliebe, man könnte auch sagen von Selbstmitleid getrieben, flieht er in die Wüste, er lässt seinen Diener hinter sich und unter einem Ginsterstrauch, dann betet er ein tiefblickendes Gebet, was Gott glücklicherweise nicht erhört hat. Es ist genug, nimm meine Seele von mir, ich bin nicht besser als meine Väter. Und da sehen wir, wie dieser Mann, der sonst wie aus Granit gehauen dort stand, nun plötzlich mit sich und der frommen Welt am Ende ist. Er hat keine Lust mehr, er will sterben. Wer von euch von Mendelssohn Bartholdy das Elia-Oratorium kennt, du wirst es wahrscheinlich kennen, du kennst dann die Arie, es ist genug. Da wird das unwahrscheinlich eindrücklich ausgedrückt. Die Gefühle, die Resignation, die Depression des Elia dort unter dem Ginsterstrauch, es ist genug, nimm meine Seele von mir. Ich bin nicht besser als meine Väter. Interessant, wie die Gebetsinhalte sich ändern können, wenn wir den Herrn nicht mehr vor Augen haben. Nicht mehr die Ehre Gottes war sein Anliegen, sondern seine verletzte Ehre, die wurmt in seinem Denken, in seinem Herzen. Und an dieser Stelle wird seine Charakterschwäche deutlich, und die war bei Elia Selbstüberschätzung, geistlicher Stolz. Ich bin nicht besser als meine Väter. Wenn er das hier ausdrückt, dann sagt er mit anderen Worten oder gibt er zu, dass er vorher doch wohl sich etwas besser eingeschätzt hat als seine Väter. Hier kommt er eigentlich zu einer guten, richtigen Erkenntnis, aber die verletzt ihn zutiefst. Und da sehen wir, wie wirklich dieser geistliche Stolz und die Selbstüberschätzung an seinem Charakter genagt hat. In Galater 6, Vers 3 lesen wir, ich hatte es heute Morgen in meiner stillen Zeit noch gelesen, sagt Paulus, wenn jemand meint, etwas zu sein, obwohl er doch nichts ist, betrügt er sich selbst. Das ist wirklich ein Spruch, den man sich unterstreichen sollte. Wenn jemand meint, auch als Christ, als Diener Gottes, etwas zu sein, obwohl er nichts ist, dann betrügt er sich selbst. Schenke der Herr, dass wir in dieser Haltung ihm dienen. Und ich glaube, dass das eine ganz große Gefahr ist für Männer und Frauen, vor allem sicher für Männer, die in Führungspositionen stehen, die besondere Verantwortung haben im Volk Gottes und die zum Einzelgängertum neigen, auch gerade vielleicht solche, die ein bisschen asketisch sind, die stehen oft in Gefahr, sich zu überheben, stolz zu sein und zu glauben, dass sie doch etwas besser sind als ihre Väter. Und wenn so etwas in unseren Herzen aufkommt, dass wir Dünkel haben, dass wir glauben, etwas zu sein, aufgrund unseres Dienstes oder unserer Bildung, unserer Intelligenz oder was auch immer, dann gibt es für Gott nur eine Medizin, und das ist, dass er uns für kurze Zeit uns selbst überlässt. Und dann lernen wir, dass in uns nichts Gutes wohnt und dass überhaupt kein Grund vorhanden ist, auf uns selbst zu vertrauen. In 2. Chroniker, Kapitel 32, da gibt es eine interessante Stelle. Vielleicht schlagen wir die einmal auf, aus dem Leben des Hiskia. Da wird deutlich, wie Gott auch mit diesem Mann umgegangen ist, der auch in Gefahr stand oder der Gefahr erlegen ist, sich zu überheben. 2. Chroniker, Kapitel 32, Vers 30 am Ende, der letzte Satz, und Hiskia hatte gelingen in all seinem Tun. Und so verließ ihn Gott bei den Gesandten der Fürsten von Babel, die zu ihm gesandt hatten, um nach dem Wunder zu fragen, welches im Lande geschehen war, um ihn zu versuchen, damit er alles erkennte, was in seinem Herzen war. Vorher wird geschildert, wie der Hiskia sich überhoben hat, wegen der Überhebung seines Herzens. Und hier überlässt Gott ihn dann mal für eine Zeit sich selbst. Er verlässt ihn, damit der Hiskia lernt, was in seinem Herzen ist. Und das ist die Medizin, die hier auch der Elia schlucken muss und die wir auch schlucken müssen, ja, wenn wir in Gefahr stehen oder wenn wir der Gefahr erliegen, viel oder hoch von uns zu denken und uns für mehr und besser halten als unsere Väter. Dann lernen wir, dass wir zu jeder Sünde fähig sind und unsere vermeintliche Charakterstärke schmilzt wie Schnee in der Sonne. Bei Whitfield, da stellt man fest, dass Gott ihm diese Medizin nicht verabreichen musste, weil das wirklich ein Mann war, der immer wieder einen Blick in sein Herz geworfen hat und das auch sehr, sehr deutlich ausdrückt. Ich zitiere aus seinen Tagebüchern: Es hat Gott gefallen, mir ein wenig zu zeigen, wie verwerflich ich bin. Ich habe mehr und mehr erkennen müssen, wie verderbt ich bin. Ein Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das in meinem Herzen hauste, ist meinen Blicken enthüllt worden. Ich bin blind, voller Stolz und Eigenliebe. Ich wurde von einem Empfinden von Sünden, die ich begangen hatte, und von der Verdrehtheit meiner Natur überwältigt, übermäßig niedergebeugt. Dann aber brach die Erkenntnis der Freiheit, der göttlichen Gnade und seiner ewigen Liebe mit einem solchen Licht und solcher Macht in meine Seele herein, dass meine Zunge den Dienst versagte und ich in stummer Anbetung vor Gott niedersank. Und einem Freund in England schreibt er: Die Erinnerungen an meine vergangenen Sünden überwältigten meine Seele und ließen Tag und Nacht Tränen meine Speise sein. Aber ich schaue auf den, den ich durchstochen hatte. Ich wurde befähigt, die Freiheit und den Reichtum seiner Gnade zu sehen und die Unumschränktheit und Ewigkeit seiner Liebe, da empfing meine Seele Trost. Das war für mich immer sehr, sehr bewegend, wie dieser Mann einfach durch Gottes Gnade im Selbstgericht lebte und selbst ein Blick in sein Herz war, von seiner ganzen Verdorbenheit überzeugt war, sodass Gott ihn nicht demütigen musste, wie ein Elia, der sich erhoben hat. Und schenke der Herr, dass wir auch in diesem Selbstgericht leben, besonders dann, wenn der Herr uns an die Front gestellt hat, besondere Aufgaben haben, dann sind wir wirklich besonders gefährdet und haben es nötig, einen Blick in unser eigenes Herz zu werfen. Wie geht Gott mit solch einem Mann um? Wir haben gesehen, einmal, er überlässt ihn sich selbst, aber wie sieht dann das Heilmittel aus? Wie hätten wir uns verhalten, dem Elia gegenüber, der jetzt unter dem Ginsterstrauch sitzt und schläft und keine Lust mehr hat, am Ende mit sich und mit dem Volk Gottes ist? Wie geht man mit frustrierten, resignierten, müde gewordenen Mitarbeitern um in der Gemeinde? Ich glaube, solche Situationen, die kennen wir alle in unserer Umgebung, dass jemand einfach keine Lust mehr hat, er will nicht mehr. Nun, da gibt es verschiedene Konzepte, was man dann macht. Also ich denke, die Scheidewegler, die ja auch bei euch bekannt sind, die würden sagen, solch einem Elia muss man einmal Wasser über den Kopf schütten. Den muss man ernstlich einfach zur Brust nehmen, verwarnen, Gewissenspredigt halten, Tritt in den Hintern und so weiter. Marsch ab, zurück an die Front. Andere, die machen genau das Gegenteil, die sagen, nein, der braucht Streicheleinheiten, der muss zum Therapeuten, der muss in ein Seminar innere Heilung oder Heilung der Erinnerungen, der braucht ein Sabbatjahr, das hört man immer mehr, auch unter Christen, die für den Herrn unterwegs waren, da ist das Konzept von BTS vielleicht. Aber wir sehen, dass Gottes Seelsorge ganz anders aussieht und das sollte uns auch wirklich bewegen und eine Orientierung sein, wie wir mit solchen Leuten umgehen. Wir finden fünfmal in diesem Abschnitt, das habt ihr beim Lesen der Bibel ja auch schon angestrichen, das Wörtchen siehe. So als wollte der Geist Gottes uns auf ganz bestimmte Dinge aufmerksam machen, die wichtig sind. So finden wir dann in Vers 5, als der Elia jetzt also schläft und hofft nicht mehr aufzuwachen, das erste siehe, und siehe da, ein Engel rührt ihn an und spricht zu ihm. Hier kommt kein Rabe, wie am Bach Krit, der ihn versorgt. Hier kommt auch keine Witwe, wie in Sarepta oder wie in Zarpat, die ihn versorgt, sondern der Herr selbst rührt ihn an. Denn bei der zweiten Erwähnung des Engels in Vers 7, da wird deutlich, das ist nicht irgendein Engel, sondern der Engel des Herrn kam zu ihm und rührte ihn an. Das ist der Jesus im Alten Testament. Also wenn wir von dem Engel des Herrn oder Engel Jehovas im Alten Testament lesen, dann können wir davon ausgehen, dass es Gott selbst in der Person des Herrn Jesus im Alten Testament ist. Und das finde ich ganz bewegend, wie hier Gott sich selbst aufmacht. Er schickt hier keine Diener mehr, sondern er selbst kümmert sich um diesen müde gewordenen Propheten. Er rührt ihn an. Wie oft lesen wir es im Neuen Testament, wenn der Herr mit Menschen umgeht, dass er sie anrührte. Und hier ist auch die Hand Gottes im Spiel und rührt ihn an und möchte ihn ermutigen. Interessant ist, dass zunächst überhaupt keine Gewissensfragen gestellt werden, gar keine Vorwürfe kommen, sondern nur eine Aufmunterung: steh auf und iss. Ich denke, wir alle kennen die Gefahr, wenn wir mit Geschwistern zu tun haben, die irgendwie gesündigt haben oder die völlig am Ende sind, dass wir versuchen, ihr Gewissen anzusprechen, Vorhaltungen zu machen, bohrende Fragen zu stellen. Hör mal, was ist in deiner Vergangenheit gewesen? Wie kann es dahin kommen? Und dergleichen mehr. Aber hier sehen wir, dass Gott das überhaupt nicht macht. Sondern er rührt ihn an, sagt ihm, steh auf und iss. Und dann macht der Elia seine Augen auf. Und was sieht er dann? Jetzt das zweite Siehe. Siehe, da lag zu seinen Häupten ein Kuchen auf heißen Steinen gebacken. Wir würden fragen, war das angebracht, dass er jetzt auch noch da einen Kuchen serviert bekommt? Und nicht nur so einen alten Beerdigungskuchen, Streuselkuchen oder so, sondern auf heißen Steinen gebacken. Das bedeutet frisch, duftend. Und da kann man schon gar keine Depression mehr haben, wenn so ein duftender Kuchen da vor einem steht. Und dann noch ein Krug mit frischem, kühlem Wasser, wie ich annehme. Also wir würden sagen, also wenn überhaupt irgendein Schwarzbrot, das hätte doch genügt, oder so eine Astronautenkost oder sowas. Er sollte ja 40 Tage und Nächte marschieren, aber ein Kuchen, ist das die Weise, wie man mit solchen Leuten umgeht? Aber genau das ist die Weise Gottes. Da wird die ganze Freundlichkeit unseres Herrn deutlich in dieser Handlung, um einen müde gewordenen, resignierenden Mann aufzumuntern. Also seine Magensäfte, die wurden hier wieder aktiv und irgendwie, denke ich, wird das auch seinen Kreislauf wieder in Bewegung gebracht haben. Aber er isst, trinkt und schläft weiter. Was muss der eine Depression hier erlebt haben, eine Müdigkeit, eine geistige Müdigkeit, den Engel gar nicht wahrzunehmen? Er sieht nur noch sich. Gut, er freut sich wahrscheinlich jetzt was zu essen, zu trinken, aber schläft weiter. Und Gott lässt ihn schlafen. Sind wir auch dazu bereit, so mit unseren Brüdern und Schwestern umzugehen, die einfach nicht mehr weiter können, dass man ihnen einfach eine Zeit der Ruhe gibt und sie schlafen lässt, wie der Herr das hier mit dem Elia tut. Dann aber wird er ein zweites Mal geweckt, dann von dem Engel des Herrn, steht er ausdrücklich, er kam zum zweiten Mal, rührt ihn an und sprach, steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Und dann steht er auf, isst und trinkt, und geht in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Neue Kraft für einen weiten Weg in die Gegenwart Gottes. So Gott will, werden wir morgen über Petrus nachdenken. Und da finden wir eigentlich eine ähnliche Art der Seelsorge Gottes, wo auch der Petrus am Ende ist und sagt, mit mir nicht mehr, die Zeit der Nachfolge Jesu ist vorbei. War eine schöne Zeit damals, als Jünger Jesu unterwegs zu sein, die Wunder zu erleben. Aber nach dem, was ich gemacht habe, ich gehe wieder fischen. Die anderen murmeln hinterher, will genau mit dir fischen. Und dann fingen sie nichts auf dem See. Und ihr wisst, wie dann der Herr in der Zwischenzeit am frühen Morgen schon ein Feuer bereitet hat, Fisch drauf und Brot und sagt, kommt, esst. Und das finde ich so wunderbar, wie der Jesus auch mit dem Petrus umgeht. Dieselbe Methode. Keine bohrenden, beschämenden Fragen. Die kommen hinterher, die kommen später. Sondern erstmal, dass er den Jüngern Wärme gibt und etwas zu essen gibt. Kommt es. Ich glaube, wir können finden, diese Art des Herrn mit Menschen umzugehen, die fertig sind mit sich und mit anderen, sehr viel lernen. Und schenke der Herr, dass sich das uns wirklich einprägt, dass wir in dieser Gnade, in dieser Liebe, in dieser Weisheit mit unseren Geschwistern umgehen. Nachdem jetzt der Elia die 40 Tage an den Berg Gottes gegangen ist, finden wir dann das nächste Siehe in Vers 9 in der Mitte. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Immer noch keine Predigt, sondern nur eine Frage. Und genau das hat der Jesus auch mit seinen Jüngern immer wieder gemacht. Er hat durch Fragen, denken wir an Johannes 21, Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Also die Fragen, die der Jesus stellt, die sind ja manchmal ja so weise, manchmal auch so bohrend natürlich. Er möchte bei den Jüngern ein Denken in Bewegung bringen, selbst zu überlegen, wo sie stehen und wo sie herkommen. Und ähnlich so hier bei Elia. Was tust du hier, Elia? Jetzt redet Gott mit ihm. Nun, die Antwort des Elia lässt tief blicken. Ihr habt das schon beim Vorlesen gemerkt. Ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich allein bin übrig geblieben. Sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Also ich meine mir, das ist das, was hier den Elia erfüllt, sehr geeifert. Und die Kinder Israel, die haben das und das und das getan. Also ein völlig verzerrtes Bild, einmal von sich, von seinem Eifer, aber vor allem vom Volk Gottes. Und ist das nicht interessant? Der Elia hatte einen Tag vorher genau das Gegenteil erlebt. Von wegen, sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen, die Kinder Israel. Eine einzige Frau trachtet danach. Und er stellte das ganze Volk in die Verantwortung, sie würden danach trachten, ihn zu töten. Das Volk Gottes hatte die Baalspriester getötet, aber er sagt, sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Genau auf den Kopf gestellt, er hat nicht mehr die Wirklichkeit vor Augen. Elia sagt, sie haben deine Propheten getötet und ich bin allein übrig geblieben, obwohl noch 7000 Knie in Israel waren, Propheten, die ihre Knie vor Baal nicht gebeugt haben. Das heißt, er hat überhaupt keinen Blick mehr für das Wirken Gottes in seinem Volk. Das hat er alles irgendwie ausgeblendet, vergessen oder in seiner Selbstverliebtheit, in seinem Selbstmitleid nicht mehr registriert und macht hier ungerechtfertigte Vorwürfe, die absolut nicht der Wahrheit entsprechen, ganz im Gegenteil. Man sollte meinen, jetzt ist doch Zeit, dass Gott ihm Marsch bläst, oder nicht? Diese Anklage, die wird übrigens im Neuen Testament aufgegriffen, dass Elia das Volk Gottes verklagt hat, das war eine schwere Sünde. Wir finden im Neuen Testament nicht so oft, dass Männer Gottes, dass ihre negativen Taten wieder aufgegriffen werden, aber diese Tat des Elia wird aufgegriffen, dass er das Volk Gottes verklagt hat. Das war keine geringe Sünde. Aber Gott schweigt hier immer noch, sondern er gibt ihm den Befehl in Vers 11, geh hinaus und stell dich auf dem Berg vor den Herrn. Und jetzt kommt das nächste, siehe, und siehe, der Herr ging vorüber. Stelle dich auf dem Berg vor den Herrn. Er hatte geeifert für den Herrn, aber er stand nicht mehr vor dem Herrn. Und das war das große Problem seines Lebens. Und ich denke, das ist auch manchmal unser Problem, dass wir für den Herrn unterwegs sind. Vielleicht sogar für seine Ehre kämpfen, aber wir selbst stehen nicht mehr vor ihm, So wie Elia damals sagen konnte, so war der Herr lebt, vor dessen Angesicht ich stehe. Und deswegen hat er solch eine falsche Haltung. Dann finden wir, wie Gott nun Wind, Erdbeben und Feuer vor ihm vorübergehen lässt. Ich habe mich gefragt, was hat das zu bedeuten? Was sollte das, dass jetzt auf einmal ein furchtbarer Wind hier zu spüren ist, groß und stark, er zerriss die Berge und zerschmetterte die Felsen. Das muss ja ein Ungetüm gewesen sein und Krach gemacht haben. Das muss den Elia sehr beeindruckt haben. Warum dann ein Erdbeben? Der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Diese drei Elemente, Wind, Erdbeben, Feuer, so nehme ich an, das waren Elemente, die im Charakter des Elia entsprachen. Erdbeben, Feuer, Wind, das war sein Charakter. So trat er auf. Das hatte er auch erwartet. So sollte Gott reagieren. Aber Gott war nicht im Wind, nicht im Erdbeben und nicht im Feuer. Und dann kommt plötzlich der Ton eines leisen Säuselns. Und ich denke, das ist der Ton der Gnade Gottes. Und das hat sein Herz angerührt. Und dann geht er auf die Knie, er verhüllt sein Angesicht, weil er weiß, ja, jetzt redet Gott mit mir. Etwas Ähnliches hat ja auch Mose an derselben Stelle wahrscheinlich erlebt, als er die Herrlichkeit Gottes sehen wollte und dann Gott an ihm vorüberging und er dann diese Stimme Gottes hörte, gnädig und barmherzig und geduldig ist der Herr und so weiter. Da lesen wir auch von Mose, dass er auf sein Angesicht niederfiel und sich mit seinem Mantel, glaube ich, bedeckt hat. Das ist die Stimme der Gnade Gottes. Und dann haben wir wieder einen Seher. In Vers 13 in der Mitte. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm also, was tust du hier, Elia? Noch einmal diese Frage. Und dann, wir haben die Schallplatte ja schon im Ohr, wieder dieselbe Litanei. Ich habe, ich habe, ich habe und das Volk und so weiter und so weiter. Und da kommt Gottes Antwort, die gar nicht Bezug nimmt, vielleicht auch gar nicht mehr Bezug nehmen muss, auf seine Sünde, auf seine Überhebung. Ich glaube, das hat der Elia hier in der Art und Weise, wie an ihm das Erdbeben, der Wind und Feuer vorübergegangen ist und er die Stimme der Gnade Gottes gehört hat, das wird sein Herz irgendwie doch bewegt haben, auch sein Gewissen angerührt haben. Er bekommt den Auftrag, gehe, kehre zurück. Ein neuer Auftrag, einmal den Jehu zu salben, Hazael zu salben zum König und dann Elisa zu salben an seiner Stelle als seinen Nachfolger. Und das finde ich auch so weise und so wirklich so herzerwärmend, dass der Herr diesem Elia, diesem Einzelgänger, diesem Mann der Einsamkeit, der Asket, der nun wirklich nicht die Menschen suchte oder Menschen um sich versammelte, dass er ihm einen jungen Gefährten schenkt, einen Elisa, der später von ihm sagt, mein Vater, mein Vater. Ist das nicht eine weise Therapie Gottes, diesen Mann zu verändern, ihm zu begegnen, indem er ihn einem jungen Mann zur Seite stellt, der ihn liebt, von dem wir lesen, der Wasser goss auf die Hände des Elia. Das war das, was man unter den Syrern von dem Elisa wusste. Der goss Wasser auf die Hände des Elia. Ein ganz bescheidener, demütiger, liebevoller Dienst. Das war das, was Elisa dem Elia zunächst einmal getan hat. Er schenkt ihm einen Freund. Und wir sehen ja in den weiteren Kapiteln, welches Verhältnis diese beiden miteinander gehabt haben, besonders wo es da um den Abschied geht. Ganz ergreifende Szene. Mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter. Also Gottes Seelsorge führt einmal den Elia wieder in die Gemeinschaft mit dem Herrn. Gott stellt ihn vor sich selbst, dort auf dem Berg, und stellt ihm seine Gnade vor, in dem leisen Säuseln. Und dann schenkt er ihn einem Bruder zur Seite, er führt ihn praktisch wieder in Gemeinschaft mit dem Volk Gottes und erinnert ihn noch einmal daran in Vers 18, ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Und ich schließe, ähnlich wie gestern Abend, eine schwache Stunde in dem Leben dieses großen Mannes, ähnlich wie bei Mose, und doch sorgt der Gott für, dass trotz dieser schweren Schuld, die der Elia auf sich geladen hat, gerade er mit Mose derjenige ist, der auf dem Berg der Verklärung steht, der mit dem Herrn Jesus, die mit dem Herrn Jesus seinen Ausgang besprechen, mit dem, der ohne Fehler, ohne Schwäche, ohne eine Spur von Fehlverhalten sein Leben Gott geweiht hatte, unserem Herrn, und der für uns dort dann in Jerusalem ans Kreuz ging. Welch einen wunderbaren Gott haben wir. Wie weise, wie liebevoll geht er mit uns um. Und ich kann nur wünschen und beten, dass der Herr mir und uns allen diese Weisheit schenkt und diese Gnade, wirklich Männer und Frauen, die in solch einer Situation sind, auf diese Weise zu helfen und ihre Blickrichtung wirklich auf den Herrn, auf seine Gnade zu richten. Denn nur die Gnade Gottes, die kann uns wirklich verändern und heilen und uns wieder Mut machen, ihm zu folgen, ihm zu dienen. Amen.